Die Baubranche ist gerade aktuell in einer ganz bestimmten Phase und wir sprechen auch mit ganz bestimmten Persönlichkeiten, die in der Baubranche sehr tief drin sind und ihr Wissen in unserem Podcast teilen. Und heute haben wir mit René Habers gesprochen von der Firma Georg Fischer.
René Habers, auf LinkedIn extrem viel Follower, um die 10.000 Follower. Immer sehr spannende, interessante Posts und wir haben tatsächlich viel darüber gesprochen, wie man auf LinkedIn die Leute erreicht und was Bauunternehmen für Chancen haben, dieses Medium zu nutzen.
Würdest du von dir selber behaupten, dass du eine Marke bist?
Also der Ausdruck Marke ist hier total speziell. Ne? Ich glaube, würdest du manche in meinem Freundeskreis fragen, ob ich eine Marke bin, dann sagen die, ich bin eine echte Marke. Würde ich jetzt aber eine Mal per Marketing die Markendefinition machen, dann würde ich natürlich erstmal fragen, was bin ich wert auf dem Markt? Also die kann ich jetzt leider nicht beantworten, die Frage. Aber ich glaube schon, dass ich mir in den Kopf gesetzt habe, mir selber zu beweisen und anderen eigentlich auch zu beweisen, dass es wichtig ist, an seiner eigenen Marke zu arbeiten. Ja, dass du eigentlich hingehst und daran arbeitest, an deiner Außendarstellung, an deiner Wahrnehmung. Insofern, da ich heute bei euch sitze und ihr einen Grund gefunden habt, mit mir zu sprechen, glaube ich schon, dass irgendwie ich doch eine Marke draußen mir erarbeitet habe und euch jetzt hier mit euch zusammen sitze.
Ja, super, sehr gut beantwortet die Frage. Ich bin auch mal gespannt, was wir so ein bisschen aufdecken werden, vielleicht auch in der Folge, gerade über dich, aber auch über das Unternehmen Georg Fischer. Da bist du ja tätig im Marketing. Als Head of Marketing, ist es richtig? Also Leiter
des Marketings in Deutschland und gleichzeitig die fachliche Führung für den Bereich Osteuropa.
Mhm. Okay, und vielleicht können wir mal das Unternehmen auch mal Georg Fischer mal so ein bisschen einordnen? Ich kenne es schon ewig und ich habe es in verschiedenen Sparten auch kennengelernt. Schaffst du das so in ein paar Sätze mal so ein bisschen einzuordnen, für was das Unternehmen steht?
Georg Fischer an sich ist ein Mischkonzern. Wir haben drei Teilbereiche, fangen wir mit denen an, wo ich nicht aktiv bin. Das ist einmal das Thema Casting Solution. Mhm. Wir sagen mal so gerne, fährt ein aktueller Golf an dir vorbei. In der aktuellen Variante werden wahrscheinlich zwischen 60 und 70 Bauteile von Georg Fischer da drin sein, die irgendwie mit Georg Fischer zu tun haben. Mhm. Denn Georg Fischer ist im Bereich Casting Solutions der alte Begriff Automotive Solutions, entschuldigt bitte, der neue ist Casting Solutions. Da ist es eigentlich so, dass wir in irgendeiner Art und Weise Druckgussbauteile herstellen, die recht flexibel produziert worden sind, die leicht produziert worden sind, etc. etc. Und die findest du in verschiedenen Varianten in einem Golf, die findest du in einem Volvo, die findest du überall auf der Welt in irgendwelchen Fahrzeugen, bis hin sogar, dass es spezielle Bauteile gibt, die in den neuen E-Fahrzeugen auch die Batterien praktisch festhalten in den Karussellen. Dann der zweite Bereich von insgesamt drei ist der Bereich Machining Solutions. Beste Beispiel ist immer, ihr schaut hinten auf euer iPhone, jetzt behaupte ich mal, dass mindestens einer von euch beiden um Treffsicherheit zu bekommen ein iPhone hat. Da ist ein Apfel eingraviert, das heißt, da ist mit einer Lasertechnik ist die Oberfläche erodiert worden und solche Maschinen stellen wir beispielsweise auch im Konzern her. Und diese Maschinen können aber auch noch viel mehr, und zwar das typische 3-, 4- und 5-dimensionale Fräsen. Wenn ihr in den sozialen Medien unterwegs seid, dann findet ihr zum Beispiel auch einen 3D-Druck. Ja, da findet ihr den Star Wars-Fans, den Mandalorian-Helm. Den haben unsere Kollegen aus Deutschland hier auf einen 3D-Drucker nachgebaut, den ich heute versuche noch zu bekommen, den ich bis heute nicht gekriegt habe. Aber das ist dann alles, was 3D-Druck ist. Soll heißen, ihr liegt unter dem Messer gerade bei der Chirurgie, braucht nur einen Kiefer und eine Georg-Fischer-Maschine kann praktisch nach dem Scan eures Kiefers diesen dreidimensionalen nachdrucken und ihr bekommt dann live den Druck, während ihr noch in Narkose seid, schon wieder eingebaut. Also in allen Richtungen. Sehr, sehr, also ich sag mal so, Schweizer Taschenmesser ist schon längst nicht mehr unsere Benchmark. Mhm. Und der dritte Bereich, in dem ich unterwegs bin, der nennt sich dann Piping Systems. Mhm. Und das ist ein Bereich in Deutschland, von dem insgesamt knapp, liegen wir mittlerweile weit über 15.000 Leute jetzt durch den Zukauf einer weiteren Konzerntochter sind wir jetzt bei weit über 20.000 Mitarbeiter, oder knapp 20.000 Mitarbeiter weltweit. Und ich bin, wie gesagt, im Bereich Pipings unterwegs. Und Piping heißt, stellt euch vor, alle Rohrleitungen, die in der Erde sind, irgendwie muss man die verbinden. Man kann kein Rohr von der Rolle einmal um die Erde laufen lassen. Das heißt, du brauchst eine ganze Menge Verbindungstechnik, du brauchst Ventiltechnik. Genauso brauchst du das in chemischen und Wasserprozessen im Gebäude. Das heißt, im Industriebereich, wo Laugen, Säure und sonstige Sachen durchlaufen, oder eben du brauchst auch ganz viel Verbindungstechnik und Rohrsysteme in-house. Das heißt, wo jetzt Julian auch ganz eine Menge herausgefunden hat bei der Renovation seines eigenen Gebäudes, dass man auch eine ganze Menge Know-how haben muss. Und das sind, in dem Bereich bin ich unterwegs. Und das ist als Gesamtes eben ein Schweizer Konzern, Georg Fischer, mit dem Standort Schaffhausen als Basis, seit 1802 Aktien notiert. Mhm. Plus jetzt einen vierten Bereich aus der Baubranche, namhaft der Uponor-Konzern. Der ist jetzt Building Flow Solutions bei uns geworden. Ich glaube, mit knapp 4000 Leuten auch weltweit unterwegs.
Spannend. Auch spannend ist so, was man so ein bisschen auf LinkedIn von dir auch so wahrnimmt. Also es war das erste Mal, wo ich dich wahrgenommen habe, war über LinkedIn.
Ja.
Und deine Bilder, wie du die Dinge darstellst, wie du dich auch in einer Form vor die Kamera stellst, auch als, ja, als das immer wieder als Marke und das ganz clever, wie ich finde, auch nutzt. Und das Thema, ganz ehrlich, also das Thema ist ja auch eigentlich nicht sexy, aber du schaffst es dann irgendwie auch, das Thema interessant zu machen. Man sieht es auch an deinen Followern, also du hast ich glaube jetzt inzwischen weit über 10.000 Follower auf LinkedIn. Wie schafft man das? Wo kommst du her und wie kamst du auf die Idee, das Produkt, was ich jetzt einfach mal so ganz frech sage, das nicht sexy ist, sexy zu machen? Wie hast du das geschafft?
Also fangen wir bei dem sexy an. Also auch ich durch jetzt meinen Körperbau und mein Aussehen werde es jetzt auch nicht hinkriegen, eine Rohr sexy darstellen zu lassen. Da gibt es andere Posen, die man aus Marketingaktionen kennt, wo man sicherlich andere Menschen Dinge sexy kriegen kann. Also da bin ich raus. Ja, also das, aber ich glaube, ich fange da mal umgekehrt an. Dann kommt eine Geschichte, die ihr auch auf LinkedIn nachlesen könnt, warum ich versuche eigentlich alles einen gewissen Wert zu geben, damit es auf der Marke einzahlt. Ob es jetzt die Marke ich selber bin, ob es die Marke das Unternehmen ist, das ich vertreten darf, von dem ich bezahlt werde. Also grundsätzlich ist es so, ich bin vom Hause her, bin ich gelernter Installateur. Sogar, ich sag mal, ich darf den Beruf heute nennen, weil er wieder in aller Munde ist. Ich bin sogar gelernter Zentralheizung- und Lüftungsbauer. Mhm. Ja, das ist, jetzt darf man da wieder drüber sprechen. Der Beruf ist eingegangen in den SAK-Mechaniker, SAK-Anlagenmechaniker, der heute in verschiedenster Weise auch gelehrt wird, was ein toller Beruf ist. Hab den immer noch lernen dürfen, habe auf der Baustelle gearbeitet, habe im Kundendienst gearbeitet, habe auf, dann mich irgendwann mal mit jungen Jahren direkt nach der Lehre entschlossen, ich mache mir eine Weiterbildung. Ich gehe nochmal fleißig 4 Jahre auf die Abendschule. Habe ich dann auch nochmal gemacht, habe dadurch mein Abitur und mein Techniker bekommen und habe durch tolle Menschen um mich drum herum den Entschluss gefasst, nochmal studieren zu gehen mit 24 Jahren. Ja, also, Fabio, du erkennst da was wieder. Mhm. Und das habe ich dann nochmal gemacht, bin studieren gegangen, habe meinen Ingenieur gemacht, durfte auch gleichzeitig bei einem technischen Gebäudeausrüstungskonzern, bei einem Industriekonzern dann auch arbeiten und dort mitstudieren. Und habe dann erste Zeit, als ich aus dem Studium rauskam, Ingenieurbüros beraten. Nur typisch aus, ein typischer Prozess des draußen, wie man hingeht und etwas ausschreiben lässt, beraten lässt, der Ausschreibung hinterhergeht, gucken, wer bekommt das und so weiter und so fort. Total technisch getrieben. Extrem technisch getrieben. Ingenieur spricht mit Ingenieur, alle sprechen eine Sprache, wunderbar, so wollen wir es haben. Jetzt hast du aber die Herausforderung, ich bin dann intern gewechselt, habe dann die Stelle angenommen im Bereich Klimadecken. Klimadecken, mancher kennt es aus dem Häuslebau. Ne, man hat dann oben im Dach nochmal ein paar, eine Art Fußbodenheizung hängen oder baut das auch in großen Bürogebäuden. Da werden Räume mit teilweise auch bisschen sogar fast voll klimatisiert. Mhm. Und dann auf einmal spricht ein Ingenieur innerhalb eines Entscheidungsprozesses mit Architekten. Und auch wenn Architekten und Ingenieure auf derselben Fachhochschule studieren, sprechen die lange nicht dieselbe Sprache. Ja, das heißt, du sitzt als erfahrener TGA-Ingenieur gegenüber von einem Architekten und du redest über Watt pro Quadratmeter, du redest über Kilowattstunden, über Kilowatt, du redest über Rohre, Meander, Zusatzleistung von Kühldeck und dein Gegenüber wird schläfrig. Den interessiert das überhaupt nicht, was du redest. Der interessiert sich für Ästhetik. Jetzt erklär dir mal den typisch gelernten Rohrrambo, der ich bin, was Ästhetik ist. Mhm. Der kommt um die Ecke Mineralfarbe, der kommt im Lochbild, Nachhaltigkeiten, Lichtstrahlung, Reflexion und so weiter und so fort. Das heißt, ich will ja was vom Kunden. Also fange ich an, eine andere Sprache zu sprechen. Und auch darüber habe ich einen LinkedIn-Post gemacht. Warum versuche ich, Dinge mit Bildern immer mehr ins Licht zu rücken? Und das ist, ich halte mich für verrückt. Die Geschichte hört sich absurd an, aber ich hatte dann mal ein menschliches Bedürfnis im Architekturbüro. Ich habe dann gesagt, ich bin mal kurz weg. Dann nimmt man sich natürlich mal eine Zeitschrift von vorne hin, um wenigstens die Zeit auch zu nutzen, um sich weiterzubilden, wenn man halt natürliche Bedürfnisse vonstatten lässt gehen. und habe da so durchgeblättert durch eine Zeitschrift, eine Architektenzeitschrift. Und während ich das so durchblätter durch die Zeitschrift, sehe ich immer wieder, wie absurde Dinge wie Türgriffe, Toilettenrollenhalter, Handtuchhalter, sowas von in Szene gesetzt wurden in diesem Architekturzeitschrift, wo ich denke, warum steht denn jetzt nicht die Klimadecke da so drin? Anstelle einer technischen Zeichnung mit irgendwelchen Millimeterangaben von Kantungen und Wahlfarbenangaben. Da bin ich da rausgegangen. Ich muss auch gestehen, ich habe die mitgehen lassen, die Zeitschrift. Und habe danach meinen Innendienstler angerufen. Und habe gesagt, Thorsten, wir machen das jetzt alle anders. Das funktioniert nicht mehr so. Wir sprechen die falsche Sprache. Und dann habe ich damals eine alte Spiegelreflexkamera gehabt. Habe mich bei YouTube angemeldet, habe angefangen, ein, zwei Leuten zu folgen, habe angefangen, fotografieren zu lernen. Und dann bin ich auf Baustellen gelaufen, habe auf Baustellen Fotos gemacht. Nicht von dem Rohr mit der Bezeichnung, sondern die Sonne leicht scheinend, dann ne, die Decke angestrahlt, reflektierend und so weiter.
Emotionen geweckt.
Emotionen. Mhm. Ne, versucht mal wirklich einen Ingenieur von der Fachhochschule Emotionen beizubringen. Mhm. Das ist ne, da harte Fakten habe ich gelernt im Studium. Iterative Prozesse und nicht Emotionen. Das war eine andere als auf der anderen Seite, Rheinseite von Köln. Da waren die Mediengestalter. Nichtsdestotrotz habe ich mich dessen bedient, was wir uns alle bedienen, nämlich YouTube und anderen Dingen. Habe dann angefangen, mir Fotografie beizubringen. Wurde anscheinend immer besser. Und jetzt kam der Punkt, wo uns Architekturbüros angerufen haben, die in der Nahrungskette ein bisschen weiter vorne sind, verglichen zu TGA-Büros, die ja dann die Technik drumherum bauen. Und wollten von uns die technischen Beschreibungen, die Fotos für ihre Generalausschreibung haben. Da waren beim Boot. Aha. Und da habe ich für mich gelernt, du musst, egal mit wem du redest, ob ich jetzt mit euch beiden rede, muss ich erfahren, was ich für einen Hintergrund habe, damit ich die Sprache lerne. Mhm. Und wenn ich mit Architekten spreche, muss ich auch lernen, die Architektensprache zu sprechen. Ich muss sie nicht perfekt beherrschen, aber und muss jetzt die Grammatik nicht komplett beherrschen, aber ich muss die Wörter kennen. Mhm. Und so habe ich eigentlich immer angefangen, mir zu überlegen, wie setze ich etwas in Szene? Und wenn ich auf LinkedIn unterwegs bin, dann überlege ich mir natürlich auch, wen adressiere ich und welche Bildnisse versteht der oder diejenige. Und deswegen ist für mich für jeden Post immer wichtig, dass zumindest, auch wenn es nicht perfekt in Szene gesetzt ist, weil das Bild muss Aussage treffen. Manchmal ist es halt nur ein Handyfoto, mhm. Ich nichts anderes dabei, aber dann ist es auch wirklich, dass meine Frau mich dann den ganzen Abend nicht sieht, weil ich 50 Mal auf den Knopf drücke, um ein einziges Foto von meiner Fotowand hier zu haben, mit einem schwarzen Hintergrund, ausgeleuchtet in Blau, mit einem IKEA-Glas, wo dann ein Sticker drauf ist, um ihn eine Geschichte zu erzählen. Weil ich ja irgendwann erreichen will. Und ich habe es ja schon mal erreicht, dass ihr euch jetzt gemeldet habt. Insofern habe ich ja auch schon mal jemanden angesprochen.
Es ist wahnsinnig interessant tatsächlich ja. Und es ist auch echt wichtig, was du sagst, dass man immer erst mal schauen muss, mit wem spreche ich denn, was für eine Sprache spricht der Gegenüber und versteht er mich überhaupt, was ich jetzt von ihm will, weil ich glaube, sonst geht echt viel ja verloren, aber auch aneinander vorbei und dann kann man wieder von vorne anfangen.
So ist es.
Und das passt glaube ich echt auf ganz, ganz viele Situationen im Leben. Wenn man jetzt mal zurückschaut, vor Corona, vor der Pandemie, hast du ja gerade gesagt, du hast damals schon viel mit Fotos und so weiter gearbeitet. Wie hat denn sich das dann während dieser Pandemiezeit bewährt gemacht, dass man eben schon so viel digitalisiert arbeitet?
Ich glaube, das große Glück, was ich in meiner Person hatte und was ja auch eben durch meine Anforderungen, die ich mir selber gesetzt habe, als ich 2019 einen Job vom Vertrieb rein ins Marketing gesetzt habe. Ich wollte immer ein proaktives Vertriebsmarketing aufbauen, wo wir mal stark dran waren. Das heißt, für mich war es extrem wichtig, dass die Leute soziale Netzwerke wie LinkedIn vertrieblich nutzen. Ich habe auch den Freiraum bekommen, dort Social Selling Schulung zu organisieren, damals auch mit externen Teilnehmern. Heutzutage machen wir die selber. Wo dass man einfach gelernt hat, dass Kommunikation und, kommen wir wieder zum Anfang, auch Markenbildung extrem über die sozialen Netzwerke funktioniert. Und das nicht nur durch den LinkedIn-Account eines Unternehmens, sondern auch durch den LinkedIn-Account eines Mitarbeiters im Unternehmen, der ganz klar die Vernetzung zum Unternehmen hat. Und der auch, sage ich einfach mal, auch die gelernt hat, sich innerhalb dieses Netzwerkes zu benehmen und weiß halt, den Knigge, nenne ich jetzt mal. Jetzt hatten wir vorher schon, ihr wisst selber, viele Messen, die wir heute wieder haben. Und innerhalb der Pandemie hat uns das halt extrem geholfen, dass wir zumindest die Tools alle beherrscht haben. Während dieser Pandemie, kann man glaube ich sagen, hatte ich die meisten fachlichen Mitarbeiter auf einmal. Weil jeder hat Marketing auf einmal gemacht. Das habt ihr selber gesehen, also wie viele Mitarbeiter von alleine auch im Vertrieb, eingeschlossen zu Hause waren, aber trotzdem LinkedIn genommen haben. Es war ja niemals wieder, wie auch heute, so laut, auf LinkedIn. Und jeder hat, also der Algorithmus musste ja von LinkedIn jetzt auch, glaube ich, vor anderthalb Jahren umgeschrieben werden, dass er nicht nur auf Selfies reagiert, sondern auch auf andere Themen. Und das hat uns extrem geholfen in der Pandemiezeit, da durchzukommen, beziehungsweise zumindest da reinzukommen und einen Plan zu haben.
Wie meinst du das aber ganz genau? Das ist, sagst du, deine Mitarbeiter haben da auch Marketing betrieben? Also die haben dann auch angefangen, sich einen Account einzurichten und Werbung fürs Unternehmen zu machen, oder?
Ja, nochmal gut, dass wir das nochmal klarstellen können, weil ihr habt ganz viele Vertriebler, die ja erstmal auf LinkedIn unterwegs sind. Vertriebler, ja, die jetzt nicht in meiner direkten Linienführung sind, aber die natürlich dann auf einmal extrem sagen, die konnten ja nicht raus. Mhm. Und die typische Kaltakquise hat dann auch nicht mehr funktioniert. Ne? Typischerweise schwere Eichentür als... Das ist wie beim Wokfahren, mehr Gewicht, umso besser. Also mindestens 3 Preislisten unterm Abend und dann durch die Tür stürmen. Mhm. Da kommst du schon durch die Eichentür und dann sitzt du am Tisch mit dem Kunden und diskutierst über Produkte. Die Zeit war ja nicht mehr da, das ging nicht mehr. Also wenn wir die Zeit zurückkommen, hat natürlich jeder Außendienst, der so ein bisschen Faible für soziale Netzwerke hatte, hat natürlich angefangen, mit einfachsten Programmen sich Postings zu machen, über etwas zu erzählen und so weiter. Und da war es gut, dass wir halt schon so eine Art Knigge definiert haben. Mhm. Wie wollen wir vorgehen? Und das war dann gut, dass die Leute dann automatisch und nicht, dass sie sozusagen angewiesen worden sind, über uns Marketing zu gehen, sondern sie sind angewiesen worden einfach, hey, da ist der René mit seinem Team, der kann euch helfen, damit es vernünftig draußen aussieht. Also hatten wir im Marketing extrem viel zu tun in der Zeit, weil viele Leute einfach die sozialen Medien genutzt haben, um weiterhin Präsenz zu zeigen. Und natürlich andere Themen, ne? Online-Meetings und sonstige Sachen, wisst ihr selber, wie das losging, da habt ihr wahrscheinlich noch nicht drüber nachgedacht mit so einer Online-Variante zu arbeiten, da hat man die Leute noch in den Podcast-Studio damals.
Ja, es ist echt spannend, die Ansätze. Was mich so begeistert, also ich bin ja sehr viel im Gespräch mit Menschen aus der Baubranche und durch den Podcast auch jetzt seit einigen Jahren mit vielen Marketing-Menschen aus der Baubranche. Und da gibt es tatsächlich auch welche, die sind Leiter Marketing, sind nicht mal auf LinkedIn aktiv, oder sind auf LinkedIn aktiv, aber tun eigentlich nur das vom Unternehmen-Account reposten und machen oben vielleicht noch ein Hammer-Emoji hin. Dass sie zumindest irgendwas. Also die können mit dem Medium eigentlich gar nicht umgehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das mit dir vergleiche, wie weit du da voraus bist, wie du dann damit arbeitest, was glaubst du, warum das noch nicht so richtig angekommen ist? Oder warum funktioniert das bei dir?
Ich glaube, bei mir ist es einfach auch persönliche Einstellung. Also ich könnte mich jetzt auch zurücklehnen und sagen, ich mache da nichts mehr, ich lasse jetzt meine Abteilung machen. Aber um dann so ein Bildnis zu setzen, ich finde, wir haben bei uns, wenn es hart auf hart kommt, knapp 80 oder gute 80 Millionen als Nationalmannschaftstrainer. Aber wenn wir doch gerade mal in den Bereich Fußball gehen oder wir gehen in den Bereich Handball, nennt mir doch mal einen wirklichen Trainer, einen erfolgreichen Trainer, der nicht wirklich schon professionell Fußball gespielt hat, um andere Leute Fußball beizubringen in der Strategie. Und das ist das, was ich für mich sehe. Wir haben so viele Themen draus, wir haben so viele Spezialisten im Marketing oder im Vertrieb, die Dinge dir beibringen wollen als Coach. Wie funktioniert LinkedIn? Wie funktioniert Social Selling? Wie funktioniert strategischer Vertrieb über die Medien? Und da bin ich wieder bei dir, dessen Profil noch nicht mal richtig bewegt. Und ich habe für mich vor Jahren den Entschluss gefasst, wenn ich sowas entwickeln will und möchte Leute davon überzeugen, kriege ich sie nicht überzeugt, indem ich über Dinge spreche, die ich nicht selber tue. Also ist es für mich ein Must. Einerseits, weil ich es natürlich gerne mache und weil das auch ein vertrieblicher Ansatz bei mir immer wieder ist, unheimlich gerne mein eigenes Profil jetzt zu nutzen, um Reichweite zu erzielen. Und manchmal sind es dann halt 350 Likes, manchmal sind es 700 Likes und manchmal sind es nur 17. Aber trotzdem versucht man eben dran zu bleiben, damit die Leute auch wirklich sehen, ja, der redet nicht nur, der hat genauso seine Erfolge wie seine Misserfolge. Mhm. Und er kann das an seinem Profil direkt zeigen. Und das ist mir extrem wichtig. Also wenn ich die Leute motivieren will, muss ich Vorbildfunktion sein. Und das ist eben das, was ich hoffe, ich trete da niemand zu nahe, aber was ich in vielen Marketingabteilungen Menschen, die mir erzählen sollen, wie wichtig Social Media ist, eigentlich vermisse, dass sie selber mit Social Media und diesen ganzen digitalen Geschäftsprozess eigentlich nicht leben.
Das ist genau auch das, was ich meine. Ne? Das ist genau das, was ich am Einstieg gemeint habe. Wir sind irgendwo angekommen, wo man vielleicht auch jetzt auch in der Baubranche neue Marketingwege gehen sollte. Wir haben auch gerade aktuell auch eine spannende Zeit in der Baubranche und vielleicht weckt es aber auch den einen oder anderen jetzt auf, um zu sagen, ja gut, ich muss jetzt halt auch mal ein bisschen was tun in die Richtung, mal zumindest mich ausprobieren und es muss nicht perfekt sein, aber wir sagen auch immer der Julian und ich, probiert's aus.
Richtig.
Macht eure Fehler. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ihr werdet sehen, wenn man dranbleibt, dann erreicht man auch die Menschen und man erreicht die, ja, erreicht die Leute, die dein Thema interessant finden, und genau die Leute willst du ja. Aber um einen Trainer zu nennen, Xabi Alonso wäre so einer.
Wir haben ja gerade schon deine große Reichweite auf LinkedIn angesprochen. Das würde mich mal interessieren, die Postings, die du machst, sind die dann geplant? Also sind die dann tatsächlich für dein fürs Unternehmen geplant, oder sind das hauptsächlich Themen, die dir vielleicht so spontan als eher Privatperson in den Kopf kommen und du dann damit irgendwie einen Link zum Unternehmen oder zur Baubranche findest?
Also was wir planen ist, wenn wir den normalen Account unseres Unternehmens ist, den möchte ich durchgeplant haben. Da möchte ich ganz klar haben, und da habe ich den Anspruch, den habe ich früher geführt, und da habe ich den Anspruch an mein Teammitglied zu sagen, das ist deine Verantwortung, ich möchte, dass mindestens einmal pro Woche was Sinnhaftes rauskommt, ja, was weiter noch die Marke einzählt. Ich selber habe vor längerer Zeit mir eigentlich Planung gemacht, ja, was ich wo setzen will, wobei ich mittlerweile eigentlich da bin, dass ich sage, ich weiß, ich muss einen Post machen, aber ich möchte darüber nachdenken, wie genau setze ich den in Szene. Mhm. So, das sind 50% meiner Posts. Dann überlege ich mir, was nehme ich da, was packe ich irgendwo rein, muss ich dafür irgendwie noch ein bisschen, sagen wir mal, eine Bastelstunde vorher machen, egal was. Also da grübel ich teilweise eine Woche drüber, bevor ich einen Post vorsetze, und schreibe dann auch 2 Stunden dran. Setze ich mich abends hin, Feierabend, wenn der Sohn ins Bett gebracht wird, fange an vorzuformulieren, speichere den Entwurf. Das sind die einen, die mir extrem wichtig sind, weil, kommen wir wieder, Fabio, zu deiner Frage zum ersten, die zahlen auch auf die Marke ein, deswegen hast du dich ja bei mir gemeldet. Weil du etwas gesehen hast, dass ich mir das sehr wertvoll mache. Dann aber passiert es, dass ich mit der Familie unterwegs bin und dass meine Tochter aus einem Laden rauskommt mit einer Dose Wasserspray. Und wo mich das auf einmal so überfällt und sagt, ich muss von jetzt auf ein paar Post darüber machen. Wie kann man nur für fast nur 10 Euro der Liter Wasser verkaufen, was sich Leute ins Gesicht sprühen? Wo ich dann auch wieder sage, das passiert von jetzt auf gleich, sind die anderen 50%. Und mit diesen 50-50 komme ich eigentlich ganz gut klar, dass ich mein Profil damit fülle. Ja, also ihr werdet mich nicht bei jedem Post dabei erwischen, dass ich tagelang Vorarbeit mache. Also das ist wirklich eine 50-50-Variante.
Okay. Kann man aber auch nicht sagen, was besser läuft. Wahrscheinlich hängt ja auch mit dem Algorithmus überhaupt zusammen nicht. Oder mit dem Thema, was einem so...
Überhaupt nicht. Also... Ich habe sogar angefangen, habe Wetterberichte geschaut. Wann fängt es an zu regnen? Wann sitzen die Leute vom Fernseher? Also ich habe 2 Vermutungen. Ich bin jetzt aber kein Genie, was der Algorithmus angeht. Erstens, authentische Sachen. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass der Algorithmus merkt, ob es ein Foto vom iPhone ist oder ob es ein Foto von selber kreiertes Foto ist. Könnte mich für verrückt halten. Bauchgefühl. Und ich habe so das Gefühl, dass oftmals sollten irgendwelche Highlights sein, vorm Fernseher oder sonst wo. Das heißt, die Leute haben ja meistens die Kombination Handy und Fernsehen. Das in Zusammenhang mit schlechtem Wetter garantiert, dass die meisten Leute online sind. Also schaut euch an, wo das beste Fernsehprogramm läuft, an welchem Wochenende, an welchem Tag, und schaut euch den Wetterbericht an. Und da sollte jemand wahrscheinlich mal eine KI kreieren, die den besten Post macht. Also das ist mein Bauchgefühl. Ne? Mhm. Typischerweise 20.15 Uhr Tagesschau, dass da am meisten kommt.
Die Punkte, wo du sagst, habe ich tatsächlich auch aus dem Bauchgefühl, ja. würde ich das sogar auch so bestätigen. Ich würde eine Sache noch hinzufügen, so brandaktuelle Themen, wie jetzt auch zum Beispiel das jetzt mit Sylt, wo jetzt passiert ist, da ist auch jeder Influencer ist auf das Thema drauf. Und da ist ja auch die Reichweite bei denen nur wegen dem Thema, weil die da natürlich da drauf gegangen sind und die Leute das interessiert, ist da unheimlich hoch. Also wenn man das immer so ein bisschen verbinden kann mit einem aktuellen Thema oder jetzt auch die EM steht vor der Tür, wenn man da vielleicht noch irgendwas miteinander verknüpfen kann, das ist das auch, wo die Leute dann eher drauf bleiben und sich anschauen, weil man ja gerade so ein bisschen den Einfluss hat oder beeinflusst ist, würde ich, glaube ich, als dritter Punkt noch hinzufügen.
Darfst du. Und die Frage ist aber, will man da mitreiten und durch den Algorithmus da gefangen werden? Weil wir müssen auch offen sein, da fängt man sich natürlich auch ein paar Kommentare und Leute ein. Ich habe für mich gelernt, dann nicht jeden Trend mitzunehmen, sondern ich habe mir mal eine Übersicht gemacht, bei welchen Trends und welchen Themen möchte ich posten. Und ich like dann schon mal das von dir angesprochen, aber ich werde niemals einen Post darüber setzen, über etwas, was nicht in meine Bubble passt.
Mhm. Ja, da ist dann wieder dein Punkt, der erste Punkt, das Thema authentisch, wo dann den Strich durch die Rechnung macht. Sehr gut.
Mhm. Das finde ich sehr guter Tipp. Jetzt hast du schon viele andere Tipps gegeben, aber wenn jetzt jemand aus der Baubranche sagt, ja, ich bin jetzt noch nicht in der digitalen Welt angekommen, würde aber auch gerne mal vor allem in LinkedIn und so weiter einsteigen. Wo würdest du sagen, was sind denn so die ersten Schritte, die ihr tun sollt? Ich fand ja tatsächlich nämlich auch, so das ganze Unternehmen mitzunehmen, die Mitarbeiter mitzunehmen und die auch zu Vertriebsmitarbeitern zu machen. Ich kenne auch ein anderes Unternehmen, das das nämlich getan hat. Und da einfach zu sagen, ja, und so kann man jetzt einfach mal gucken oder große Reichweite damit eben auch generieren. Oder was sind so deine Tipps, wo du sagen würdest, wie man durchstartet?
Also ganz wichtig ist eine Rollendefinition, die wir für uns klar definiert haben. Die mir auch wichtig ist, die ich jedem Mitarbeiter auf den Weg gebe, ist, dass jeder, der auf LinkedIn geht, glaubt, er muss direkt wie ein Weltmeister posten. Wer mal schreibt mir denn die Post? Und wir haben das bei uns so ein bisschen mit Englisch tituliert, weil wir auch versuchen, diesen Impuls eben in die anderen Vertriebsgesellschaften zu gehen. Ihr habt den Influencer, den Poster nennen wir jetzt mal, das ist derjenige, der wirklich auch Lust hat, das Unternehmen mit Logo, Marke und sonstigen Sachen zu vertreten mit der eigenen Identität. Aber der arbeitet im Team mit anderen Leuten zusammen. Der arbeitet mit zwei anderen Leuten zusammen. Der eine ist aktiver, das ist nämlich der Supporter. Das ist derjenige, der jemanden unterstützt. Das ist derjenige, der weiß, der René oder der Bernd oder sonst wer. Das ist derjenige, der hat sich jetzt die Mühe gemacht. Ich bin in seinem Team, ich unterstütze ihn, ich like direkt und ich gebe ihm einen Kommentar. Damit der Algorithmus sieht, Achtung, da ist jetzt was los und er verdient es, bei anderen mit angezeigt zu werden. Aber nichtsdestotrotz gibt es noch eine dritte Variante. Und den nennen wir so schön den Observer. Das ist nur derjenige, der beobachtet. Und der nutzt eigentlich bei diesen Medien, um wenigstens ein Like zu geben und zu schauen, was passiert. Das heißt aber, alle drei verschiedenen Typen sind in der Lage, mit Hilfe dieser sozialen Medien und mit dem Erlernten Vertrieb zu machen. Mhm. Der Influencer geht mit der Gießkanne durch und zieht sich die neuen Kontakte durch die Postings und guckt, wer greift an, wer nach und so weiter, dann kann man irgendwann mal auf die direkte Ebene über die Direktmail übergehen oder Message. Der Supporter, der ist natürlich auch daran interessiert, was passiert. Der postet, der geht jetzt nicht nur auf meinen Post, sondern er geht auf andere Posts und geht auf die Konversation ein und sagt zum Beispiel, Mensch, Fabio, super, was du da geschrieben hast, interessiert mich super. Und so ernährt er sich schrittweise Fabio an oder anderen, sodass da du schon unbewusst eine Beziehung aufbaust zu jemandem. Mhm. Und der dritte, der Observer, sagen wir mal, der Schüchterne im Hintergrund, der nutzt halt die sozialen Medien, um ein Vor-Ort-Termin vorzubereiten. Alles ist möglich. Er kann alles machen. Alles ist in der heutigen Zeit möglich. Wenn einen Termin mit euch beiden hat, der geht in den sozialen Medien, der weiß ganz genau, auf welche Themen er sich anspricht. Das Allerwichtigste aber für alle drei ist Authentizität. Dass da immer ein gepflegtes eigenes LinkedIn-Profil, was zeigt, woran du interessiert bist, wer du bist, genauso wie außerhalb der Welt. Das sind die einzigen Regeln, die zu befolgen sind. Und dann, das wollen wir zu den Leuten sagen, alles kann und nichts muss. Ihr könnt den Trend mitgehen, ihr könnt es aber auch sein lassen. Ihr kann erst gezwungen, etwas zu tun.
Digitale Welt und deine echte Welt in Einklang bringen sozusagen.
Ist es.
Ja. Interessant, habe auch einiges für mich also ein bisschen jetzt rausziehen können tatsächlich. Aber wenn wir nochmal so ein bisschen über die Baubranche sprechen, ich meine, du bist ja auch sehr nah dran, du kriegst ja viele Trends und so weiter mit. Was glaubst du, wie sich das so entwickeln wird, die Baubranche? Würdest du dich daran trauen, um da so eine Prognose zu machen?
Also alles das, was ich sicherlich jetzt sage, ist totale Scheuklappe und Glaskugel und Bauchgefühl. Also mein Bauchgefühl ist, die Herausforderung, die wir gerade haben, ist sicherlich die Wohnungsbaubranche. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Wenn ich mich drumherum in meinem Netzwerk durcharbeite und frage die wirklich fleißigen Experten um mich drumherum, dann hat beispielsweise das ganze Thema des Nichtwohnungsbaus, also das Thema von Bestandsgebäuden, Revitalisierung von Gebäuden, Spezialthemen wie Klimatisierung, alles aus der Zeit Daseinsberechtigung und hat auch gute Umsätze. Einfach auch daraus, weil der Trigger, der jetzt durch die Finanzierung von Gebäuden und Folgefinanzierung von Gebäuden stattfindet, immer mehr den Fokus Nachhaltigkeit hat. Also das eigene Unternehmen muss seine eigenen ESG-Kriterien beziehungsweise darstellen. Also wie gehe ich mit ES- und G-Faktoren um? Environmental, Social und Governmental. Aber gerade der E-Faktor auch in den Gebäuden oder der S-Faktor in Gebäuden, was biete ich den Mitarbeitern, wie ist mein Gebäudestand, auf welchem Level ist das? Ist es noch, sag ich jetzt mal ganz grob, alles noch fossil beheizt oder habe ich schon regenerative Energien? Das bringt mich ja in der Bewertung auch in Punkte weiter, genauso wie ich ja jetzt auf europäischer Ebene das Ding jetzt auch im CSR-Report weiter nach vorne bringen muss. So, und dahinter stecken immer Investoren und jede Bank macht sich ja mittlerweile auch Gedanken, in was investiere ich? Das heißt, diese ganze der Großteil der Gewerbeimmobilien, der ja aus von Banken und vom Finanzwesen mit unterstützt ist, der ist schon aus meiner Sicht längst in Richtung regenerativ unterwegs. Die Herausforderung, die ich jetzt sehe, ist, in der Kommunikation zum Endverbraucher, in der die draußen die Entscheidung trifft, baue ich mir eine Gasheizung wieder ein oder baue ich mir eine Wärmepumpe ein? Mache ich jetzt das Badezimmer oder mache ich das Badezimmer in 10 Jahren? Da hoffe ich und glaube und hoffe ich, dass wir im nächsten Jahr wieder auf einen Standard kommen, den wir vielleicht, sagen wir mal, im ersten Pandemiejahr und davor hatten. Mhm. Also nicht im exorbitanten Jahr 2023, wo wir Zahlen so gesehen haben, so, sondern das war ja schon überdurchschnittlich. Aber ich glaube, in meinem Bauchgefühl ist, im nächsten Jahr kommen wir wieder da rein, mit Hilfe von Menschen wie euch, wie mir und anderen da draußen, wirklich etwas zu kommunizieren, was logisch ist, den Leuten physikalische Grundlagen zu erklären. Ich habe letztens einen Heizungsbauer getroffen, der sagte, René, eigentlich ist doch die Wärmepumpe alternativlos bei denjenigen, die jetzt Heizung einbauen. Also nur, wie kriegen die Leute es hin, physikalisch ordentlich zu erklären, dass gewisse Dinge absehbar ein Ende haben werden, wie dass wir Millionen Jahre alte kleine Dinosaurier aus der Erde ausgraben, sie in einem Feuerraum reinstecken und am Ende vielleicht einen Wirkungsgrad von vielleicht 80-90% haben. Das daran liegt. Also es ist viel, viel Aufklärarbeit, die wir noch machen müssen, damit das ab das nächsten Jahr wieder ordentlich alles läuft.
Aber ich merke schon, dass du halt sehr weit im Thema drin bist. Es ist schon spannend, das ganze Wissen zu haben. Davon profitieren der Julian und ich auch, wenn wir uns mit solchen Leuten unterhalten, René. Okay. vielen Dank. Es war eine spannende Folge. Wir haben zwar wenig jetzt über die Produkte gesprochen, aber viel über das Verständnis Marketing in der Baubranche. Und ich gehe fest davon aus, es ist auch interessant für viele Menschen, die da was lernen wollen. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir die Folge veröffentlichen. Die Leute, die es jetzt hören, die wissen, dass es jetzt veröffentlicht wurde. Wir würden uns echt total freuen, René, wenn wir irgendwie in Kontakt bleiben können und vielleicht nochmal eine Folge über, gerade über die Produkte vielleicht von Georg Fischer sprechen können. Das wäre doch auch mal eine interessante Sache.
Ach sicher, da gibt's ein paar gute Ideen, die wir mal dann noch off the record dann nochmal diskutieren können. Da haben wir gerade heute, hatte ich noch ein tolles Telefonat mit jemandem, der total euphorisch aus dem Netzwerk wiederkam, und vielleicht können wir da mal so eine Folge mit ein, zwei Leuten dabei machen.
Schön. Ja.
Euch sehr gerne ein paar Infos mitgeben würden.
Schön. René, vielen Dank für die Insights und danke fürs Zuhören und bis bald.
Ich hab zu danken. Euch einen tollen Abend noch. Bis dann. Ciao.
Danke dir. Ciao.